Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood.
Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.
Guten Abend aus Köln.
Guten Abend aus Dresden.
Hey.
Welcome to Germany.
Thank you so much. Danke, danke. Ich bin angekommen.
Ah, schön.
Gerade, ich bin gerade angekommen. Ja, ich bin immer noch
Stress.
Ja, ich bin immer noch in meinen Flugklamotten und war erstmal bei Rewe und habe mir da ein paar Knickknacks geholt und Wasser und Wein und jetzt kann das Leben losgehen.
Ja, die deutschen Snacks.
Genau.
Erstmal
muss erstmal als erstes sein. Ich habe direkt schon am Flughafen in Frankfurt, da hatte ich einen Layover, da habe ich erstmal einen Starbucks gesucht, gab es natürlich nicht. In Dresden gab es das auch nicht. Das heißt, der erste Kulturschock, den habe ich jetzt schon, ich habe es jetzt schon akzeptiert.
Willkommen in Deutschland.
Ich so, boah, ich gehe mir jetzt erstmal einen Almond Milk Latte holen mit so ein bisschen Pumpkin Spice. War wohl nix.
Mm-mm.
Ach, übrigens, herzlich willkommen zu Albtraumfabrik. Liebe HörerInnen, ich bin die Alina.
Und ich bin die Sabrina.
Wuhu! Und das war's für heute. Spaß.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Das
Wir
waren
sind
die
jetzt kaputt.
2 Minuten Motivation am Montagmorgen.
Nein, das war's natürlich noch nicht.
Nee,
wir haben noch ganz viel zu besprechen.
So viel?
Also ich war diese Woche krank.
Oh.
Ich bin immer noch ein bisschen erkältet.
Ein ganz kleines bisschen
vielleicht?
Höre ich das, ja.
Mhm. Genau.
Und hattest du Corona-Angst oder wusstest du, das ist nur eine Erkältung?
Nee, also ich wusste eigentlich schon, also ich hatte so abends Halsschmerzen bekommen und dann dachte ich so, okay, komm, morgen früh ist wieder alles gut, nimmst eine Halstablette und so weiter. Ne? Und dann ist aber über Nacht schlimmer geworden.
Oh,
ich habe dann total geschwitzt in der Nacht, bin dann um 3 Uhr aufgewacht, konnte auch gar nicht mehr einschlafen.
Oh,
und dann wusste ich schon, okay, das war's jetzt. Jetzt wird es auf jeden Fall schlimmer. Dann habe ich mir so ein online so einen Termin gemacht für die Sprechstunde beim Arzt.
Ja.
Und dann waren da halt auch so Fragen, ob man irgendwie Fieber hat oder Husten.
Mhm.
Und hatte ich aber nicht. Ich hatte eigentlich nur Halsschmerzen. Und dann bin ich halt zum Termin dahin gegangen.
Mhm.
Und dann hat die Arzthelferin, oder das heißt nicht mehr so, das heißt anders.
Ah, echt?
Ich weiß nicht mehr, wie das heißt.
Was ist denn Arzt?
Aber
okay.
Arzthelferin sagt man nicht mehr, weil das ist nicht würdigend genug für den Job, den die da eigentlich machen. Medizinische Fachangestellte heißt es.
Okay,
genau.
Ja, das finde ich gut.
Finde ich auch gut. Und dann hat sie so gefragt, haben Sie denn Hustenschnupfen oder Fieber? Dann habe ich gesagt, nee, ich habe nur Halsschmerzen. Und dann meinte die so, Halsschmerzen? Nee, dann kann ich sie jetzt nicht dran nehmen.
Was?
Dann müssen sie extra kommen, weil das kann ja Corona sein.
Nein.
Und dann hat die mich nach Hause geschickt.
Nee.
Also mittlerweile ist eigentlich jedes Symptom, was du hast, könnte eigentlich auch Corona
Wieso
sein.
Wieso haben die dir dann nicht einfach direkt einen Corona-Test gegeben?
Sie haben mich dann nach Hause wieder geschickt und dann habe ich auch erst für den nächsten Tag einen Termin bekommen. Dann musste ich in die Infektionssprechstunde, also mit allen Leuten, die dann halt sowas haben und wo halt Verdacht auf Corona sein könnte. War so richtig nervig, weil eigentlich hatte ich als Hobbyärztin mich ja schon selbst diagnostiziert. Ich wusste halt auch schon, was ich machen muss. Ich brauchte dann eigentlich nur, soll ich zur Arbeit gehen oder lieber nicht, weil wir müssen auch wieder ins Büro und dann wollte ich einfach auch nicht meine Mitmenschen da gefährden. Deshalb brauchte ich halt eigentlich nur eine Krankschreibung, weswegen ich zum Arzt gegangen bin. Ja, dann bin ich am nächsten Tag wieder hin und dann bin ich wieder rein, habe mich angemeldet und dann hat sie gesagt, ja, dann gehen Sie jetzt bitte noch nach draußen. Sie müssen jetzt an der frischen Luft warten.
Oh mein, ich wünschte, die hätte gesagt, Halsschmerzen? Nee, da müssen Sie in eine andere Sprechstunde, da müssen Sie morgen nochmal wiederkommen, für Leute nur, die Halsschmerzen haben.
So, und da musste ich jedenfalls draußen warten an der frischen Luft. Und sie hat mich dann angerufen, als ich dran war. Und dann durfte ich hochgehen. Und dann musste ich auch an die andere Seite rein. Also gar nicht durchs, wo die Leute sind, ins Wartezimmer. Und dann war auch die Ärztin, war so komplett so eingepackt in so einem Ganzkörperanzug.
Wow, okay.
Maske, alles verdeckt. Krass. Und dann habe ich ihr halt erzählt, was los ist, was ich habe. Und dann hat sie halt auch, hat sie mir nur in den Hals geguckt, hat sie gesagt, ja, die Lymphknoten sind ein bisschen angeschwollen. Aber ich würde jetzt keinen Test machen. Also sie sind ja auch geimpft. Und
okay.
So richtig unnötig.
Bin ich ja froh, dass du so viel Zeit verschwendet hast, deines kostbaren Lebens.
Und dann hat sie gesagt, ruhen Sie sich aus, viel trinken, schlafen Sie viel und ich schreibe Sie krank bis Ende der Woche. Ja.
Danke, dass, weißt du, was du brauchst? Du brauchst so einen Blog, so einen Arztblog. Ja. Kann man doch bestimmt irgendwo online bestellen. Sollen wir welche für unseren Merch machen von Albtraumfabrik?
Ja.
Dann machen wir so Dr. Alina Bock und Dr. Sabrina Wittkemper. Machen wir da
also
so,
wenn ihr dann irgendwas drunter braucht, ein Rezept oder eine Krankschreibung, dann können wir euch das ausstellen.
Ja, und das ist auch legal. Also, das sagen wir.
Klar,
also wir
was
wissen
sollen
das.
Die sagen?
Wir sind ja auch Rechtsanwältinnen.
Genau.
Also, wenn jemand fragt, ob das illegal ist, dann schicken wir einen Brief, unterschrieben von Rechtsanwältin Sabrina Wittkemper, dass das eigentlich legal ist. wie sagt man, lückendicht. Nee, was ist das Wort?
Wasserdicht
oder you know what I mean.
Ihr wisst schon.
Ihr wisst schon, was ich meine.
Ach ja, so war das.
Und jetzt geht's dir, also quasi bis, was ist jetzt heute Samstag, also quasi bis gestern warst du krankgeschrieben.
Genau.
Montag musst du wieder ran.
Ja, Montag ist ja Feiertag, am Dienstag muss ich
wieder
ran.
Was ist für ein Feiertag?
Allerheiligen. Um die Toten zu ehren.
Okay, aber nur die heiligen Toten oder alle Toten?
Nee, alle Toten.
Ach, okay.
Geht man auch auf den Friedhof
okay.
Macht dann so eine Kerze bei seinen verstorbenen
Geistertag.
Familienmitgliedern an. Genau, Geistertag sozusagen.
Ah, deshalb
passend zu Halloween eigentlich.
Ja, eigentlich schon. Morgen ist Halloween. Ich habe gar kein Kostüm. Das ganze Jahr über habe ich gesagt, an Halloween mache ich das oder das oder das. Und jetzt habe ich kein Kostüm und morgen haben alle Geschäfte zu, weil leider ist das so in Deutschland. Weil es ist der Tag.
Sonntag. Der heilige
Tag
Sonntag.
Des Gottes oder was auch immer.
Gott will das so. Apropos Gott. Ich bin noch...
Was kommt jetzt?
Ja, ich habe mich diese Woche von Gott abgewendet. Ich bin nämlich aus der Kirche offiziell ausgetreten.
Herzlichen Glückwunsch, Sabrina. Du wirst so viele Steuern sparen.
Ich weiß, das war auch ein Hauptgrund. Also neben dem ganzen anderen
Kram.
Verbrechen, den ich da begangen habe.
Kindermisshandlung. Wo fangen wir an?
Wo fangen wir an, genau. Und das... ist ja so ein richtig offizieller Schritt, den man dann gehen muss. Man muss dann zum Gericht.
What?
Da muss man einen Termin machen. Da habe ich 2 Monate drauf gewartet.
What?
Und dann bin ich da hingegangen. Und bei Gericht ist das so, da musst du dich dann anmelden. Und dann ist da auch so ein Körperscanner. Da musst du dann durchgehen, so wie am Flughafen.
Ja.
Und da musst du auch so deine Tasche.
Ich dachte, das machen die nur in Amerika.
Nee, das ist hier tatsächlich auch so. Also ich weiß nicht, ob das bei jedem Gericht so ist, aber da, wo ich war, war es auf jeden Fall so.
Ja, weil da für die Leute, die aus der Kirche austreten, kann ja sein, dass du ein Kriminell bist.
Damit ich danach nicht irre werde und ausraste. Genau, damit sie sicher gehen können, dass ich keine Waffen dabei habe und sowas. Und da im Empfang, die haben auch alle so ein, wie heißt das, so eine Uniform an. Also es ist richtig, auf jeden Fall richtig Respekt einflößend. Und dann hat die gesagt, die Frau im Empfang, ja, dann gehen Sie bitte in die erste Etage, Zimmer so und so. Und dann bin ich da hingegangen und ging auch alles ganz schnell. Dann hat die so meinen Ausweis genommen, alles eingetippt in ihren Computer. Da musste ich das unterschreiben und... Da musst du 30 Euro überweisen und dann kümmern die sich um alles.
Okay.
Also kostet natürlich Geld.
Klar.
Sehr klar.
Unglaublich.
Nix ist umsonst.
Es ist eigentlich unglaublich, dass man 30 Euro zahlen muss, um aus der Kirche auszutreten, anstatt in die Kirche einzutreten. So, what? So viel zu religiöser Freiheit.
Sie machen wirklich, die Hürde ist nicht gerade klein, ne?
Ja.
Also sie machen es wirklich so unangenehm wie möglich. Und das Krasse war aber, also dann ist da so halt ein Flur und links und rechts gehen dann überall die Büros ab von den Leuten, die da halt arbeiten. Und in jedem Büro steht die ganze Wand voll mit Regalen, mit ganz vielen Fächern. Und in jedem Regalfach sind haufenweise Papierakten.
What?
Und auch auf dem... Und auch auf dem Schreibtisch von der Frau lag so ein Stapel Papierakten. Ich kam da gar nicht drauf klar.
Das digitale Zeitalter, hallo.
Wie kann es sein, dass man im Jahr 2021 in so hohen Institutionen wie Gerichten immer noch nicht digital unterwegs ist?
Nee, das ist unfassbar für mich.
Und auch als ich dann rausgegangen bin, dann kam auch so eine Frau mir entgegen mit so einem Wagen, die hat dann Papierakten vom einen Flur in den nächsten geschoben. Und dachte ich mir so, ja klar, die stellen dafür Leute ein, die Akten sortieren.
Oh mein, vielleicht bist du aus Versehen 40 Jahre zurück in die Vergangenheit gereist, als du in das Gebäude eingetreten bist.
Wer weiß. Es kam mir auf jeden Fall so vor, was ich da erlebt habe. Also... Und auch am Empfang dann, als ich mich angemeldet habe, da hat die Frau auch auf ihrer ausgedruckten Liste meinen Namen abgehakt mit einem Stift.
Krass.
Das kann doch nicht sein.
Nee, das kann auch nicht sein.
Ja, sowas macht mich einfach fertig.
Das stelle ich mir richtig wie so ein Horrorfilm vor. Weißt du, wie so, wenn das so ein Horrorfilm wäre, dann kommt man da ins Gebäude und dann alle gucken einen an mit ihren Stiften und ihren Zetteln und die haben so altmodische Klamotten
wirklich?
An. Und dann geht die Frau so vorbei und schiebt den Wagen so ganz langsam und der macht so... Und die guckt dich so an dabei. Du holst dein iPhone raus und dann drehen sich alle Köpfe ganz schnell zu dir um.
Also es war wirklich, als wären die in der Zeitschleife stecken geblieben.
Ja, also kannst froh sein, dass du da raus bist.
Oh,
krass. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da müssen wir drauf anstoßen, wenn wir
was
uns...
Was mir widerfährt. Schlimmen Dingen.
Jetzt kommen die Dämonen.
Genau, jetzt sind sie frei.
Und dann musst du schnell zu einem katholischen Priester kriechen und sagen, ich brauche einen Exorzismus. Und dann sagt er, trittst du der Kirche wieder bei?
Geht nicht, man kann nicht wieder eintreten. Da sind die jetzt beleidigt. Nee, ich hatte meine Chance, Alina. Die habe ich jetzt nicht gewollt.
Ich glaube, das fand Gott aber nicht gut, dass man Leuten nicht noch eine zweite Chance gibt, wenn die wieder zurückkommen wollen. Ich glaube, ich bin auch aus der Kirche ausgetreten. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur damals, als ich in Deutschland noch gelebt habe, also bevor ich ausgewandert bin und Geld verdient habe, habe ich auf einmal meine Steuerabrechnung gemacht oder bekommen oder was auch immer. Ich wusste überhaupt gar nichts über Steuern in meinen 20ern. Und dann habe ich nur den Betrag gesehen, den die von mir bekommen haben. Da habe ich gesagt, Entschuldigung? Austreten, sofort austreten und Religionen und Kirchen zahlen ja keinen. Wieso kriegen die denn von mir Steuern? Nee.
Also ich meine, es gibt schon viele Institutionen der Kirche, die auch Gutes tun, so
auf
Caritas
jeden
zum Beispiel.
Genau.
Ich weiß nicht,
ja,
ob die dazu gehören, aber solche Sachen halt.
Jetzt darfst du jetzt auch nicht mehr in Kirchen reingehen?
Doch, okay. Doch. Aber man darf nicht kirchlich heiraten.
Ah, okay.
Du bekommst keine, wie heißt
religiöse
es hier, wenn du stirbst,
Beerdigung.
So eine Salbung und keine, genau, keine religiöse Beerdigung, genau.
Ja.
Aber es gibt mittlerweile auch für alles weltliche
ich
Alternativen.
Ich gebe dir eine Salbung, wenn du vor mir stirbst.
Genau.
Du kannst mir eine geben. Wenn
das ist mir auch viel mehr wert, als es von irgendeinem alten Mann zu bekommen.
Ja.
Weil Frauen dürfen ja auch nichts in der Kirche.
Nee.
Das ist auch ein Grund, warum ich da nicht hinterstehe.
Ja, und es kann ja jeder selber entscheiden und so, ne, und, aber ich bin da auch nicht im Club. Ich bin auch nicht im Club Kirche.
Gut. Wir haben ja unsere eigene Religion.
Genau. Albtraumfabrik. Uns könnt ihr...
Ihr könnt ja auch eintreten.
Kommt zu uns. Wo wir gerade von Verschwörungstheorien reden. Ich hatte eine extrem interessante Taxifahrt zum Flughafen gestern.
Amerika noch.
In L.A., genau.
Mhm.
Ich habe echt gedacht, zwischendurch, ich habe in dem Auto gesessen und ich habe gedacht, ich werde gerade verarscht oder die Götter... Die Storytelling-Götter, die Comedy-Götter, die geben mir ein Abschiedsgeschenk. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber Also ich bin quasi mit einem Über, also mit einem Über zum Flughafen. Und ja, das ist ja dann auch so, man macht kurz mal Smalltalk, dann habe meine Koffer da reingetan, kurz Smalltalk gemacht, habe den auch nicht richtig angeguckt. Du weißt ja, wie das ist. Man nimmt ja nicht alles hundertprozentig wahr. Ne? Das war halt so ein Mann, ne? So ein, ich würde sagen, so, keine Ahnung, Ende 30, Anfang 40, ein weißer, dünner Mann, ja. Und er hatte auch gerade erst das Ende gepackt, musste noch alle möglichen SMS und E-Mails rausschicken und war direkt an meinem Handy, aber halt so, hey, how's it going, bla bla bla, sind wir losgefahren. So, dann ging das erstmal langsam, langsam wurde ich in die Welt dieses Mannes reingelassen. Und die, die Fahrt zum Flughafen ist also eine Dreiviertelstunde. Und dann irgendwann haben wir halt so Smalltalk gemacht, aber ich habe immer noch so auf mein Handy geguckt und dann irgendwas gesagt mit, ja, it's so nice outside, so, so ganz typischer Smalltalk, ne? Und dann habe ich auch gesagt, ja, bla bla bla, more people should go outside oder irgendwie sowas. Also draußen ist es gut, ja? Die Sonne ist gut, Vitamin D, irgendwie sowas.
Ja.
Und dann hat er gesagt, genau das sage ich nämlich auch immer. Genau das sage ich auch immer. Die Menschen müssen raus. Die müssen raus, um zu heilen. Und die versuchen uns drinnen zu halten. Die versuchen uns in unseren Häusern zu lassen. Oh und uns Gott. Und unsere Gesichter zu verhüllen mit Masken. Und dann war das wirklich so ein Moment, so musst du dir vorstellen, ich habe so nach unten geguckt, habe vorher gar nicht richtig zugehört. Und dann auf einmal so... Oh, so ganz langsam meinen Kopf hochgemacht und habe ich gesehen, der hatte auch keine richtige Maske an. Der hatte so ein Bandana-Tuch, ne?
Ja. Yeah.
Das war die amerikanische Flagge. Also weißt ja schon, also mittlerweile sind die Leute, die in irgendeiner Weise die amerikanische Flagge als Fashion tragen, da weiß man eigentlich schon oder da denkt man irgendwie, das sind ne Hardcore-Republikaner oder Trump-Liebhaber oder... die nehmen den Patriotismus etwas zu ernst. Und dass das auch so ein Bandana war, weißt du, das sind ja keine richtigen Masken. Und das ist ja sein Beruf, Leute in einem Auto, in einem geschlossenen Raum, also eigentlich ist das nicht okay. Nee. Ich hatte Gott sei Dank eine N95-Maske auf, die hatte ich mir extra für einen Flug bestellt und hatte mich auch noch testen lassen und so und bin ja auch geimpft, aber... Ich habe echt kurz drüber nachgedacht, ach, soll ich mich jetzt kurz absetzen lassen und ein neues Auto rufen? Aber dann bin ich drin geblieben. Und dann habe ich auch zuerst gesagt, ich so, well. Und dann bin ich nicht richtig drauf eingegangen, weil ich halt jetzt keine Konversation mit dem anfangen wollte. Ich wollte einfach dann nur meine Ruhe haben und einfach nur zum Flughafen. Aber der hat eigentlich die ganze Zeit durchgeredet, ne? Und dann hat er, genau, der hat eigentlich die ganze Zeit durchgeredet und dann hat er nämlich gesagt, where are you going? Ich so, Germany, bla bla bla. Der so, oh, well, wenn Sie international reisen, dann bist du ja auch bestimmt geimpft, oder? Ich so, ja, klar. Der so, okay, interessant, interessant. Also wusste ich auch schon mal, der ist auf gar keinen Fall geimpft.
Ja, scheiße.
Und
dass der überhaupt fahren darf.
Ja. Und dann hat er gesagt, okay, aha. Ich so, ja, ich bin schon seit April geimpft. Also direkt am Anfang habe ich mir das reinjagen lassen. Er so, okay, kann ich dich fragen, als du geimpft geworden bist, hast du da irgendwie das gehabt oder das gehabt? Und ich so, nee. Ja, aber du weißt ja, man kann ja trotzdem noch Corona kriegen, ne? Ich so, ja. Ja, es gibt ja auch viele, man hört ja von Leuten, die sind geimpft, aber haben Corona. Aber ich glaube, der Zweck ist, dass man nicht im Krankenhaus landet und damit das Gesundheitssystem nicht überlastet und dass man nicht stirbt.
Genau,
der so, ist auch so. Ja, aber also, es gibt ja auch Fälle, wo Leute dann trotzdem gestorben sind, bla bla bla. Und das sind dann so ganz krasse Einzelfälle, wo jemand alle möglichen gesundheitlichen Probleme hatte und ne. Und klar kann das immer noch passieren, aber dann habe ich auch so gedacht, ja gut, aber die Zahlen, wenn man sich rein die Zahlen anguckt von den Leuten, die wir verloren haben vor der Impfung, die Leute, die ihre Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln, Töchter, Söhne verloren haben, Millionen, Millionen von Menschen und im Gegensatz zu den Leuten, die daran sterben mit der Impfung, das ist ja gar kein Vergleich. Also das ist ja eine riesen, riesen Tragödie gegen Einzelfälle. Ne? Ja, aber ich denke mal, also gut, aber dann verlieren wir halt so und so viele Leute der Population. Und ich so, das kannst du so nicht sagen. Du würdest das ja einer einzelnen Person, die gerade jemanden an Corona verloren hat, nicht ins Gesicht sagen. Ja, was ist das denn schon für ein Verlust, weißt du? Und keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, der ist tief, tief, tief drin. Der ist tief, der, ne? Und dann habe ich auch gesagt, so, guck mal, du kannst deine Meinung haben, ich kann meine Meinung haben. Ich glaube, man kann sich einander zuhören und rausfinden, warum man eine verschiedene Meinung hat. Und der so, ganz genau, ganz genau, ganz genau. Man darf nämlich nicht einfach nur sagen, so und so oder so und so, und sondern man muss der anderen Seite zuhören. Und das hat er dann aber, der hat dann aber einfach nur 40 Minuten lang versucht, mich zu überzeugen.
Mhm. Ja.
Und das wurde immer verrückter. Ich habe angefangen, das aufzunehmen. Und ich habe das live getextet in so einen Chat, den ich habe mit meinen Freunden.
Mhm.
Denn er hat gesagt, Corona wurde finanziert von Dr. Fauci. Der hat das finanziert. SF? Fauci ist in Amerika der Disease Specialist von der CDC, also die...
Ach so, Virologe.
Genau. Und
also ein Wissenschaftler
im
Gegensatz zu ihm.
Genau. Aber er hat gesagt, aber der hat das finanziert und der ist das schuld und er und Bill Gates.
Ja,
und dass die ja daran, und dass das immer um die Wahlen herum, also immer wenn Wahlen in Amerika sind, machen die sowas, dass die so ein Virus loslassen auf die Menschen oder irgendwas, um die Menschen zu kontrollieren. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist ja ein weltweiter Virus und es war ja nicht in jedem Land, waren ja nicht die Wahlen zur gleichen Zeit. So, Amerika ist eigentlich nicht der Mittelpunkt der Erde. Surprise!
Ja, für ihn aber schon.
Für ihn
da
schon,
weiß ich
ja.
doch schon Bescheid, der Idiot.
Genau, ja. Und dann hat er gesagt, I happen to be a very... I happen to be a very good thinker. Oder irgendwie sowas hat er die ganze Zeit gesagt.
Mm-hmm.
So, pass auf. Aber es wurde, das habe ich dann einfach so, hab dem das erklären lassen. Der hat auch das gemansplained. Der hat mir auch erklärt,
klar.
wie Zeitungen funktionieren und die Nachrichten und so, ne?
Damit du das mal weißt.
Mm-hmm.
Sehr gut.
Und ich habe dann irgendwann immer, ich habe dann auch angefangen, meine Sachen zu machen, die ich noch erledigen musste und habe zwischendurch so, ja. Aha, weil das hat ja keinen Sinn, ne? Und dann hat er gesagt, okay, I'm gonna, aber der war so, auch irgendwie, ich fand den so, der war sich selbst so unbewusst darüber, wie tief drin der in diesen Verschwörungstheorien steckt und wie, ich weiß auch nicht, der war irgendwie lustig, weißt du, was ich meine? So, das ist natürlich höchst gefährlich, aber da wäre jetzt nichts gewesen, was ich mit ihm hätte sagen können, was der nicht schon weiß.
Ja, der war schon viel zu viel tief drin
genau.
in der Nicht-Realität.
Genau.
Ja.
Und aber halt so, wie der geredet hat und so, wie der das alles erklärt hat. Und das war halt auch irgendwie lustig und irgendwie so endearing irgendwie. Weißt du, so als würde so einem Kind zuhören, das dir von Regenbogen und Einhörnern erzählt. Dann hat er gesagt, okay, I'm gonna blow your mind with this. I'm gonna blow your mind. Weil ich dachte, der hat dann gedacht, weil ich immer nur so aha gesagt habe, dass der mich so langsam überzeugt, weißt du?
Aha.
Und dann hat er gesagt, was du über unsere Erde weißt, kann sein, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich in meinem Gruppenchat schon geschrieben, Guys.
Ich weiß, wo
here
das hingeht.
Here it comes. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann hat er gesagt, you think, well, planet Earth is round, right? Dann hat er gesagt, die Erde ist rund, denkst du doch, oder? Habe ich auch ganz lange gedacht. Ich so... Aha, ich so, direkt aufgenommen.
Ja.
Der so, well, wenn man in die Bibel guckt und da den Abschnitt von der Bibel und da das mit der Bibel und das mit der Bibel, dann hat er mir das alles erklärt und hat er gesagt, hast du die Bibel schon mal gelesen? Ich so, nicht die ganze Bibel, Ausschnitte daraus im Religionsunterricht in der Schule. Der so, okay.
Das ist kein wissenschaftliches Buch übrigens.
Ja, ich weiß. Und dann hat er gesagt, okay, ich auch nicht, aber
ein Vollidiot.
Ja, und dann hat er gesagt, auf jeden Fall, also falls es euch interessiert, die Erde ist flach. Also er ist ein Flacherdler, er ist ein Flat Earther. Ich konnte mein Glück nicht glauben. Zuerst habe ich gesagt, ach, so ein dummer Trump-Supporter, ne, aber lass den mal labern. Und dann hat er angefangen, hat er gesagt, welche Farbe hat das Meer? Und dann musste ich immer antworten. Dann habe ich gesagt, blau. Dann hat er gesagt, welche Farbe hat der Himmel? Dann habe ich gesagt, blau. Und er hat gesagt, genau. Warum soll der Himmel blau sein, wenn nicht auch da oben ein Meer wäre? Boah. Dann habe ich gesagt,
brillant.
Also könnte die Reflexion sein, aber was du sagst, könnte natürlich auch Sinn machen.
Nee. Nee.
Und dann hat er gesagt, also auf jeden Fall ist im Himmel ist keine Luft, sondern Wasser. Also ein Meer ist über uns drüber. Und pass auf, also die Erde ist flach und über der Erde drüber ist eine Kuppel.
Eine Kuppel, ich weiß. Ja,
eine Kuppel. Und der Milky Way, wie heißt das?
Milchstraße, die Galaxie.
Genau, die Milchstraße ist also nicht eine Sternengalaxie, sondern ist ein Riss in der Kuppel. Das ist alles erklärt, das macht alles Sinn.
Das ist voll gut.
Mhm. Ich meine, ich war ja kurz davor, in einen Flieger einzusteigen und die Erde von oben zu sehen, die runde Erde, aber dann hat er auch irgendwas gesagt, in einem anderen Teil hat er dann gesagt, Amerika ist das freiste Land und das Land mit den meisten Menschenrechten und das Land bla bla bla. Ich so, in wie vielen anderen Ländern warst du denn schon? In keinem anderen Land. Dann habe ich gesagt, ich würde argumentieren, dass das nicht stimmt für Amerika. Ich würde argumentieren, dass andere Länder da ein bisschen besser dran sind, in Europa zum Beispiel. Aber dann habe ich gesagt, hast du dich denn mal informiert, wie das in anderen Ländern ist oder so? Ne? Ich meine, ich werde dir zum Beispiel jetzt nichts mansplainen, weil ich bin selbst keine Expertin, aber so viel weiß ich, dass ich zumindest schon mal 10 oder 11 Länder in meinem Leben besucht habe, dass Amerika nicht so das Nonplusultra ist, wie du denkst. Und hat gedacht, ja, nee, habe ich jetzt noch nicht, bin jetzt auch noch nicht gereist, ich weiß jetzt auch nicht viel über andere Länder. Ich so, ja, dann du musst doch mal ein bisschen Informationen sammeln, um zu gucken, ob das überhaupt stimmt, was du da glaubst. Und dann hat er gesagt, ja, da hast du auch recht, hat er gesagt.
Nicht sein Ernst.
Und dann hat er aber zum Beispiel gesagt, ne, dann war er auf einmal voll der Feminist, dann hat er gesagt, weißt du, Frauen sind Göttinnen. Die Frauen gebären Babys und das ist, und da, okay, wieder ein versteckter Nicht-Feminist. Aber dann hat er gesagt, Frauen sind eigentlich wie Göttinnen und Männer sind eigentlich nutzlos und sind es aber natürlich nicht. Also, ne? Aber also quasi wegen unserer Gebärmütter sind wir Göttinnen.
Mhm.
Also, er hat das ganze Thema so damit eingeleitet, so im Mittleren Osten müssen die Frauen sich ja verhüllen, das findet er ja gar nicht gut, weil Frauen sind ja Göttinnen. Und dann dachte ich zuerst, so hatte ich so einen Funken Hoffnung, weißt du?
Mhm.
Aber dann, genau. Das ist
purer Sexismus.
Genau, das ist dann hat sich das dann so langsam rausgestellt, ach so, weil wir eine Gebärmutter haben, weil wir Kinder gebären, weil du nicht auf der Erde wärst, wenn es nicht für Frauen gewesen wären. Und so nach dem Motto, Männer sind ja übergestellt, aber wir sollten Frauen auch ein bisschen Respekt geben, weil die haben eine Maschine, die sind Maschinen quasi. Und dann aber, als ich ausgestiegen bin, dann sind wir angekommen und dann habe ich gesagt, hey man, I hope you have a good day und I don't know, good luck. Und der so, ach so, warte, sorry. Dann hat er noch gesagt, ja, und Alina, you're a good person. You're a good person. You're cool. I really hope that you're gonna be okay mit dieser Impfung. Ich hoffe echt, dass du okay sein wirst, weil die Impfung, die ist aber ja dafür auch da, das Immunsystem zu schwächen und Leute krank zu machen. Und ich hoffe echt, dass du okay bist. Und dann habe ich gesagt, ich kann dir genau das Gleiche sagen. Ich hoffe, dass du es überlebst ohne Impfung. Und ich hoffe, dass du im Krankenhaus an einem Beatmungsgerät landest. Und dann bin ich ausgestanden und ich habe mein T-Shirt an, da wo drauf steht Fuck Cosby, Free Britney.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, what does your T-Shirt say? Und dann hat er gesagt, Free Britney, das finde ich auch. Ey, was die mit der gemacht haben, voll krass. Ich so, okay, du verwirrst mich. Und dann hat er gesagt, ja, die war ja gerade zu Gast bei meinem Lieblingspodcast. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, war die natürlich hundertprozentig nicht. Ich weiß nicht, was du da gehört hast oder was die dir da erzählt haben. Und das war auf jeden Fall nicht Britney. Und dann bin ich reingegangen und ich war so früh am Flughafen, da habe ich erstmal kurz eine Minute genommen und mich gesammelt. 40 Minuten lang hat er mir seine Conspiracy Theories erklärt und ich kann auch gerne einen Teil von dem, was ich aufgenommen habe, ich habe da noch gar nicht reingehört, ich weiß gar nicht, ob das klar aufgenommen wurde, aber das kann ich auf jeden Fall mal bei uns posten, weil ich habe sowas noch nie erlebt. Also man kennt ja so diese Conspiracy Theories, aber dass dann jemand sagt, I'm gonna blow your mind, die Erde ist flach. der war so überzeugt davon. Der hat mir dann auch Podcast-Empfehlungen gegeben und Webseiten. Und der hat mir immer zwischendurch Fragen gestellt, die ich beantworten musste und so, weißt du? So.
Ja.
Ich habe auch gar nicht versucht, in irgendeiner Weise zu sagen, in irgendeiner Weise dem zu widersprechen.
Du brauchst doch nicht gegenreden.
Nee.
Das bringt auch nichts.
Nee, ich habe dann auch gedacht, okay, ich brauche alle Details. Ich muss alles wissen. Gib mir alles, was du hast, weil das ist Comedy.
Mhm.
Ja. Das war wirklich wie so ein Abschiedsgeschenk aus Amerika. Noch mein...
Oh, herrlich.
Aber dann der Rest von meinem Flug, ne, der Rest von meiner Reise war sowas von angenehm und ohne irgendwelche Hiccups und einfach nur easy und chill.
Super.
Ich hatte einen Premium Economy Sitz.
Super.
Da hatte ich ein bisschen mehr Beinfreiheit, ein bisschen breiteren Sitz und dann hatte ich auch noch das Glück, dass niemand neben mir saß.
Oh, toll.
Und ich habe wirklich, also am Anfang haben wir da unser Dinner bekommen. Ich hatte so einen Übernachtflug und dann habe ich kurz gearbeitet und dann habe ich meinen Computer weggetan. Dann wollte ich einen Film gucken, aber dann bin ich einfach eingeschlafen und habe, und ich bin zwischendurch immer aufgewacht und habe mich so umgedreht oder so, ne? Mhm. Aber ich bin dann wieder, als ich richtig wach geworden bin, war nur noch eine Stunde Flug.
Super.
Ich war noch nicht mal auf Toilette. Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Gut, ne?
Voll gut.
So, das passiert mir nie. Und,
ach,
und das Essen, das hat auch geschmeckt. Also Lufthansa, muss ich sagen. Also war echt super.
Ja, Lufthansa, das sind wirklich die Besten. Ja. Das ist so ein Unterschied.
Also alles tipptopp, tippidi-top. Und dann hier in Dresden war auch voll easy, vom Flughafen zum Hotel zu kommen. Einmal kurz in die Bahn gestiegen. Und jetzt bin ich hier.
Schön, hör mal.
Ach, ich freue mich auch. Und ich glaube, es haben ja auch schon ein paar Leute bei Instagram geschrieben. Muss auch mal unser Instagram checken für Empfehlungen, Dresden-Empfehlungen.
Ja, hast du bekommen.
Ja,
schon. Ganz viele.
Da muss ich mich mal reingraben die nächsten Tage. Ja. Ich freue mich. Ja, morgen ist Halloween. Und das ist unsere letzte Spooktober-Folge im Halloween. Und sollen wir damit zum heutigen Thema kommen?
Gerne, ja.
Heute wollte ich mal wieder reden über eine der erfolgreichsten Gruselfilme und der beliebtesten Gruselfilme. Ich persönlich finde es auch ein super Gruselfilm, nämlich der heißt The Conjuring oder auf Deutsch Die Heimsuchung.
Ja, die sind richtig gut.
Die sind gut, ne?
Ja.
Ja. Und da gibt es ja auch mehrere Filme und genau, The Conjuring, also der erste Film, The Conjuring, die Heimsuchung, hat 20 Millionen Dollar gekostet. Ich finde sowas ja immer total interessant, ne, so Zahlen und Fakten zu filmen. Und hat 319 Millionen Dollar eingespielt.
Wahnsinn.
Und ich zum Beispiel finde auch, man merkt so den Unterschied zwischen, besonders bei Horrorfilmen, zwischen Low-Budget-Horrorfilmen, die einfach mal schnell so gemacht werden, und zwischen richtig guten High-Budget-Filmen, die einen Regisseur haben, der das Genre richtig versteht. Und das ist einfach, The Conjuring ist einfach ein guter Film. Er kam 2013 raus und war halt auch, wie schon gesagt, ein Riesenerfolg. Nicht nur an der Kinokasse, sondern auch bei Filmkritikern. Denn die haben es dafür gelobt, wie realistisch der Film es darstellt, dass eine unschuldige Familie aus Rhode Island von Dämonen heimgesucht wird. Die meisten, die den Film gesehen haben, sind davon ausgegangen, dass die Geschehnisse und alles, was man da sieht, dass das einfach die Imagination ist des Regisseurs und dass das alles übertrieben wurde. Aber die wahre Geschichte hinter The Conjuring ist fast noch gruseliger als der Film und beruht auf den schrecklichen Erfahrungen von Ed und Lorraine Warren, die in dem Film von Patrick Wilson und Vera Farmiga gespielt werden. Und übrigens, viele sagen immer, ich sehe aus wie Vera Farmiga. Das höre ich total oft. Ganz viele Leute, manche schreiben mir manchmal und sagen, oh mein Gott, du siehst aus wie Vera Farmiga. So, okidoki.
Finde ich nicht.
Auf jeden Fall, Ed und Lorraine Warren, das sind die beiden, die in dem Film quasi die
Dämonologen,
die in dem Film reinkommen, um der Familie zu helfen. Und die beiden, ne, Ed und Lorraine Warren, haben ja viele Filme, also viele Filme beruhen auf den Erfahrungen, die die beiden, wo die beiden involviert waren, zum Beispiel auch in Amityville Horror, wo wir ja schon drüber geredet haben diesen Monat. Die kamen
da wurden die auch gerufen.
Da wurden die auch gerufen. Das war einer der ersten Fälle, die die damals gemacht haben. Oder einer der ersten großen Fälle, weswegen die so bekannt waren oder sind in dieser ganzen Szene. Und es gibt so viele Filme, die beruhen auf den Erfahrungen von denen. Auch diese Annabelle-Doll.
Annabelle,
und,
genau.
Ja, aber tauchen wir mal ein in die Inspiration, die Ed und Lorraine gegeben haben für The Conjuring und The Conjuring 2. Denn beide Filme wurden direkt aus deren Leben rausgerissen. Also Ed Warren war ein ehemaliger Polizist, der auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat. Er war ein selbsternannter Dämonologe, nachdem er sich selber mit dem Thema extrem intensiv und über eine sehr lange Zeit auseinandergesetzt hat. Und er war quasi ein Dämonologe und hat Dämonen gefunden und wusste, wo die sind. Und seine Frau Lorraine war eine Hellseherin, nach eigener Aussage, und ein Medium. Das heißt, Lorraine war in der Lage, mit den Dämonen zu kommunizieren, die Ed aufgespürt hat.
Mhm.
Das perfekte Team. Und ich sage dir jetzt, ich sage dir jetzt direkt, wenn es nicht so eine Beziehung ist, will ich sie nicht. So, das ist das.
Das Mindeste.
Das ist ja wohl das Mindeste, dass man da zusammenarbeiten kann.
Ja.
Stell dir mal vor, du bist auf dem ersten Date und es läuft alles ganz gut und auf einmal so, also wie findest du denn Dämonen? Weil ich kann mit denen reden. Und war wohl wieder nix. Die beiden haben im Jahre 1952 die New England Society for Psychic Research gegründet, also quasi ein Hellseherverein. da würde ich auf jeden Fall beitreten wollen.
Sehr seriös, ne?
Mhm. Die älteste, also ich habe das so übersetzt aus dem Englischen, ne? Aber die älteste Geisterjagdgruppe Englands. Also Ghostbusters. Ja.
Yes, Ghostbusters.
No. Ed und Lorraine. Who are you gonna call, Ed and Lorraine Warren?
Ja, war aber wirklich so.
Ja, ja.
Immer wenn was mit Geistern war, haben die die erstmal gerufen, weil die Experten waren auf dem Gebiet.
Genau, und die waren ja haben ja selber in Connecticut waren die viel unterwegs und in England. Und also alle großen Fälle, die da aus der Gegend sind, waren Lorraine und Ed waren direkt um die Ecke und haben geholfen.
Ja, genau.
Sie haben sich auch super schnell einen Namen gemacht in der Branche und haben großes Ansehen bekommen und waren halt also wirklich wertgeschätzt. Wertgeschätzte paranormale Wissenschaftler. Aber Wissenschaftler ist natürlich ein lockerer Begriff in dem Fall.
Mhm.
Und waren auch, wie schon erwähnt, am Anfang bei den Amityville Hauntings anwesend. Und das war so einer der ersten Fälle, den sie gemacht haben. Und da so haben die halt ihr Leben verbracht, ne? Also die sind um die Welt gereist, sind zu Familien und Leuten gereist, die dachten, die sind besessen oder sie werden von Geistern heimgesucht. Sie haben Reden gehalten, sie haben Bücher geschrieben. Also super faszinierend. Aber zwei ihrer bekanntesten, intensivsten und schwersten Fälle wurden eben berühmt wegen der Conjuring-Filme. Denn die basieren auf Ed und Lorraines Erfahrungen, damit zwei verschiedenen Familien mit Dämonen zu helfen. Wenn man den Film guckt, könnte man denken, dass alles, die Fakten ein bisschen überdramatisiert sind oder dass sie ein bisschen krasser dargestellt werden im Film, als sie wirklich waren. Aber Ed und Lorraine bestehen darauf, dass alles genauso war wie in dem Film, wie in den Filmen. Bis auf so zwei Kleinigkeiten, aber da kommen wir gleich zu. Aber generell, also die sagen, da wurde nichts übertrieben und so. Denn also Ed ist im Jahre 2006 gestorben. Aber Lorraine hat als Beraterin bei dem Film mitgearbeitet. Und sie sagt, dass sie hat die Regisseurin nichts machen lassen, was einer Übertreibung der wahren Geschichte gewesen wäre.
Krass.
Was natürlich richtig krass ist und wo ich auch unbedingt den Film nochmal gucken wollte. Ich
ja, wir gesagt, müssen boah, ich zusammen muss, gucken,
ja,
wenn und ich dich besuchen komme.
Ich habe es auch noch nicht geschafft. Also ich habe den ja schon gesehen ein paar Mal, aber jetzt, also nach dem ganzen Research, ich wusste das selber nicht, will ich den unbedingt nochmal gucken. Genau, den
ja,
gucken
ja, ich
wir
auch.
Mal. Also tauchen wir mal ein in die wahre Familie, in die wahre Familie und die wahre Geschichte des ersten Conjuring-Films. Laut Ed und Lorraine Warren. Denn da geht es um die Perron-Familie. Die sind im Januar 1971 in ein 14-Zimmer-Farmhouse in Harrisville, Rhode Island gezogen. Das waren einmal Carolyn, die Mutter, Roger, der Vater und die fünf Töchter hatten die.
Krass.
Kurz nachdem sie in das Haus eingezogen sind, haben sie angefangen, merkwürdige Dinge zu erfahren, zu hören und zu sehen. Es hat klein angefangen. Und die meisten Sachen hat die Mutter erlebt, Carolyn. Und mit ihr hat es auch alles angefangen. Denn ihr ist zum Beispiel aufgefallen am Anfang, dass der Besen einfach nicht mehr zu finden war, den sie immer benutzt hat.
Mhm.
Und du weißt ja, wie das ist, ne? Man traut sich ja selber auch nicht, ne? Man traut ja seiner eigenen Erinnerung nicht und denkt dann, was habe ich damit gemacht? Aber dann ist das immer wieder passiert und dann ist Carolyn das immer wieder aufgefallen, dass der Besen dann auf einmal an einer ganz anderen Stelle war. Und nach hat sie halt gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Also das kann nicht immer nur ich gewesen sein, das oder eines der Kinder oder... Aber irgendwie kann man es halt auch noch weg erklären, ne?
Ja, aber es ist auch komisch, weil eigentlich ein Besen hat doch immer seinen festen Platz im Haus, oder? Den stellt man
ja,
doch
den
eigentlich
stellt man
immer an dieselbe Stelle, ne?
Ja. Ja. Außer man fegt jetzt, stellt den kurz an der Wand ab oder so. Und
ja, okay.
Aber viele Orte gibt es eigentlich nicht, wo man einen Besen...
Stimmt.
Jetzt nicht neben dem Fernseher oder so.
Genau.
Vor dem Fernseher. Ja, auf jeden Fall war der Besen einfach immer auf magische Weise an einer anderen Stelle, wo ihn niemand abgestellt hat. Dann eines Tages hörte sie ein Geräusch aus der Küche. Also sie war nicht in der Küche, aber sie hörte aus der Küche das Geräusch, als würde jemand an einem Topf kratzen. Aber es war niemand zu Hause. Und als sie in die Küche gegangen ist, war auch niemand in der Küche. Oh, und das ist so, man kann sich das einfach so gut vorstellen, ne? Weil
total.
So dieses Geräusch und zum Beispiel, das ist auch wieder so eine Sache. Man hört das, man nimmt das wahr, man weiß, das Geräusch war da. Es muss eine Erklärung für das Geräusch geben, aber es ist nicht zu krass, um zu sagen, habe ich das jetzt wirklich gehört? Vielleicht war das ein Tier, vielleicht war das keine Ahnung was. Und so fing es halt erstmal ganz langsam an für Carolyn. Ihr ist zum Beispiel auch aufgefallen, manchmal, wenn sie die Küche komplett geputzt hat und gereinigt hat, hat sie die Reinigungssachen quasi alle weggeräumt, ist zurück in die Küche gekommen und dann war mitten in der Küche auf dem Boden ein kleiner Haufen Dreck.
Ja. Oh Gott.
Ja. Dann nach der Zeit haben die Töchter auch gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass in dem Haus Geister sind oder dass sie nicht alleine im Haus sind. Aber einige der Töchter haben zum Beispiel gesagt, dass sie glauben, dass die meisten Geister nett sind.
Das klingt auch für mich so, als wollten die, hätten die sich einen Spaß erlaubt,
ja.
Als wollten die jetzt ärgern.
Mhm. Und manchmal haben die Kinder sogar gesagt, dass die Geister geholfen haben oder so mit so Hausarbeiten oder sowas. Aber die hatten halt auf jeden Fall, wussten die, da ist irgendwas in dem Haus. Und daraufhin hat Carolyn gesagt, ich muss irgendwie die Geschichte des Hauses nachforschen. Und dann hat sie, und ich meine, das war ja damals in den 70ern, nicht so wie heute, dass man mal kurz auf Google geht, sondern sie musste halt richtigen Research machen und in die Bibliothek gehen und Familienalben raussuchen und Zeitungsartikel und so, wie man das in Filmen auch immer sieht.
Ja,
ne?
Genau.
Ja. Auf jeden Fall hat Carolyn dann rausgefunden, dass das Haus seit 8 Generationen der gleichen Familie gehörte, bevor sie dort eingezogen sind. Und dann hat sie mal etwas in die Familiengeschichte reingeguckt und einfach mal, was war mit dieser Familie los? Dann hat sie rausgefunden, dass auffällig viele Mitglieder der Familie unter mysteriösen oder schrecklichen Umständen gestorben sind.
Oh Gott.
Zum Beispiel ist nicht nur eines, sondern mehrere Kinder in dem nahegelegenen See ertrunken. Mehrere Kinder sind quasi so verstorben. Ein Kind wurde ermordet und mehrere Kinder haben sich im Speicher erhängt und selbst das Leben genommen.
Oh Gott.
Das ist ja schon, ne? Wenn du dann guckst, was hat hier vorher für eine 8 Generationen lang eine Familie. Und in jeder Generation gibt es diese mysteriösen Todesfälle und dass sich Kinder selber erhängen.
Ja,
und keine Ahnung was.
Oh,
und in dem Haushalt, ne, dann denkt man ja, kann das was mit dem Haus zu tun haben oder mit den Geistern da drin?
Mhm.
Und wie gesagt, sie sind davon ausgegangen, dass die Geister in dem Haus leben, größtenteils nette Geister sind, aber es gab einen Geist, der speziell eher als gemein rüberkam oder als schlimm oder halt als gruselig. Das ist auch der Geist, der in dem Film quasi diese Horrorrolle übernimmt. Nämlich ein Geist bzw. eine Hexe namens Bathsheba. Andrea Perron, die älteste Tochter der Perron-Familie, hat gesagt, wer auch immer der Geist ist, sie denkt, sie ist die Herrin des Hauses und sieht meine Mutter als Konkurrenz an. Deshalb hat Carolyn diese ganzen Ereignisse am Anfang gemerkt und mit der Küche und mit der Hausarbeit und so. Irgendwie haben die dann gedacht, okay, es gibt einen Geist, die hat auf meine Mutter abgesehen und die fühlt sich, als wäre hier eine Konkurrenz im Haus. Dann haben sie herausgefunden, dass Mitte des 19. Jahrhunderts tatsächlich eine Frau namens Bathsheba Sherman in dem Haus gelebt hat. Von dem, was man zu dem Zeitpunkt noch irgendwie rausfinden konnte, gab es Gerüchte, dass sie eine Satanistin war. Und es gab Beweise, dass sie involviert war in dem Todesfall eines der Nachbarkinder. Aber es gab nie einen Gerichtsfall. Sie wurde nie dafür zur Verantwortung gezogen. Mhm. Man weiß nicht warum, man weiß nicht genau, was passiert ist. Aber auf jeden Fall hat diese Frau in diesem Haus gelebt. Und ihr Grab ist in einem Friedhof in der Nähe des Hauses. Die Perron-Familie hat dann angefangen zu glauben, dass Bathshebas Geist die Hexe oder der Geist ist, die das Haus heimsucht. Laut Andrea, die älteste Tochter, wurden sie in dem Haus auch von anderen Geistern heimgesucht, die nach verrottetem Fisch gerochen haben und die Betten in der Luft haben schweben lassen.
What?
Und sowas hört man ja öfter, wenn man so echte Geschichten von Gruselhäusern hört, ne, dass irgendwas schwebt.
Ja, das kannst du dann nicht mehr einfach so erklären. Nee,
das kannst du gar nicht weg erklären. So, außer es erlaubt sich jemand einen Scherz, ne? Aber
ja, genau.
Also es kann nicht einfach irgendein Möbelstück in der Luft rumschweben. Der Vater, Roger, hat gesagt, wenn er in den Keller gegangen ist, hat er eine kalte, furchteinflößende Gestalt hinter sich gemerkt, gefühlt.
Mm.
Und damals, du musst dir auch vorstellen, in den 70ern, in diesem Riesenhaus im Keller, das war also nicht so ein Keller, wie wir das kennen, so ausgebaut mit sondern da unten war noch so ein richtiger, quasi der Boden, so wie draußen, ne, so ein Dreckboden und einfach nur so ein einfacher Keller. Und dann hat er auch also gesagt, er geht da nicht mehr runter. Aber manchmal ist die Heizung einfach ausgefallen, ohne Grund.
Scheiße.
Einfach so, jetzt funktioniert die Heizung nicht mehr, dann musste er halt da runter. Und jedes Mal, wenn er da unten war, hat er diese Gestalt gespürt.
Gruselig.
Ja. Sie wollten auch umziehen. Also die haben dann gesagt, okay, dann ziehen wir lieber um, weil ist nicht so cool, ne? Aber das Problem war halt, mit 5 Töchtern und die hatten so ein Riesenhaus, die hatten das Geld nicht, um umzuziehen. Und so sind sie halt 10 Jahre lang in diesem Haus geblieben. 10 Jahre haben sie dort gewohnt. Aber irgendwann haben sie gesagt, im Laufe der 10 Jahre, wir brauchen Hilfe, wir können so nicht mehr weitermachen. Und dann haben sie Lorraine und Ed Warren gerufen, die ältesten Geisterjäger Englands.
Yes, sehr gute Idee.
Und einmal bei einem Besuch kamen Lorraine und Ed, haben sich alles angeguckt, haben sich alles erzählen lassen und haben das Haus erforscht. Und Ed hat gesagt, hier wohnt auf jeden Fall ein Dämon. Mhm. Auf jeden Fall wohnt hier ein Dämon.
Also Dämon ist immer ein böser Geist,
genau,
oder?
Genau, ja.
Ja.
Weil Geister an sich müssen ja nicht schlecht sein. Aber wenn es ein Dämon ist, dann ist es auf jeden Fall bösartig und hat irgendwas mit der Hölle zu tun. So, dann haben Ed und Lorraine gesagt, ja, ihr habt recht, hier stimmt was nicht. Hier ist auf jeden Fall ein schlechter Geist im Haus. Und dann hat Lorraine ein Seance abgehalten. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, was das auf Deutsch heißt.
Eine Seance, so eine Geisterbeschwörung.
Ja, genau, ein Seance abgehalten. Und dann wurde Carolyn, die Mutter, besessen und hat in Tongue gesprochen.
Ja.
Und ist in ihrem Stuhl vom Boden geschwebt.
Scheiße.
Und Tang ist ja so, du sprichst quasi eine Sprache, die ist nicht von dieser Welt. Das ist so eine, keine Sprache, die es gibt bei uns. Und Andrea, die älteste Tochter wieder, hat gesagt, sie, also die Kinder sollten eigentlich alle ins Bett gehen und durften da natürlich nicht Teil dessen sein, aber Andrea hat sich hat das heimlich alles mit angeguckt, was da passiert ist.
Mhm. Und ich auch gemacht.
Auf jeden Fall. Das habe ich auch eh schon gemacht. Weil, kennst du, wenn deine Eltern so Freunde da hatten und dann haben die gesagt, ihr geht ins Bett und dann hat man sich so, bei mir, wir haben uns immer so die Treppe runtergeschlichen und haben uns so auf die Treppe gesetzt und einfach nur zugehört, wie so Creeps. Einfach, weil das so aufregend war. Wir sind heimlich noch wach. We're living on the edge. Ja, auf jeden Fall. Das hat Andrea gemacht. Aber es war nicht eine muntere Partynacht, sondern es war ein Seance. Und sie hat gesagt, ich dachte, dass ich umkippe und das Bewusstsein verliere. Meine Mutter hat in einer Sprache gesprochen, die nicht aus dieser Welt ist und in einer Stimme, die nicht ihre war. Ihr Stuhl hat sich erhoben und sie wurde quer durchs Zimmer geschmissen. In dem Film ist es so, dass Ed einen Exorzismus ausführt, anstatt Lorraine ein Seance. Das war aber nicht so. Und Lorraine hat auch gesagt, das würden die auch niemals machen, weil ein Exorzismus darf nur ein katholischer Priester machen. Ja. Aber das ist der einzige, wo die sagen, im Film wurde das so dargestellt, weil die Leute wissen, dass, was ein Exorzismus ist und so weiter. Da hat sich der Film ein bisschen Freiheit genommen. Mhm. Aber alles andere ist laut Ed und Lorraine haargenau so gewesen.
Okay.
Carolyn, die Mutter, wurde dann quasi vom Stuhl erhoben und dann durchs Zimmer geschmissen. Und nach diesem Vorfall hat Roger, der Vater, die Warrens rausgeschmissen, weil er Angst hatte um seine Frau. Laut Andrea, die älteste Tochter, war die Familie in dem Haus noch bis 1980, weil sie sich einfach nicht leisten konnten, aus dem Haus auszuziehen. Dann haben sie aber endlich genug Geld gespart und konnten ausziehen. Und sobald sie ausgezogen sind, hat alles aufgehört. Alle Spukereien, alles, was sie vorher erlebt haben, alles hat aufgehört. Mhm. In dem Film ist es natürlich so, dass das wegen Ed und Lorraine Warren aufgehört hat. Aber in Wirklichkeit sagen die, dass sie sind einfach irgendwann ausgezogen und das war der einzige Grund, warum diese Geschehnisse dann aufgehört haben. Ja, das ist die Perron-Familie, die in dem echten Haus gewohnt haben und die echte Geschichte des The Conjuring erlebt haben. Und was ich einfach nur krass finde, ist, ja, wie schon gesagt, dass die sagen, dass das alles haargenau so war und dass da Stühle geschwebt sind und Leute durchs Zimmer geflogen sind und keine Ahnung was. Also, krass, wie ist das, wenn du das hörst? Glaubst du das? Also, sind das alles?
Also, mit meinem Verstand glaube ich das nicht, aber ich habe trotzdem Angst, dass das wahr ist.
Genau, ja. Ja, genau so fühle ich das auch.
Ich kann mir das halt nicht vorstellen. Mhm. Also, und ich finde es auch komisch, weil, guck mal, wenn immer halt die beiden im Spiel sind, ne? Das ist halt auch schon total verdächtig.
Ja. Es ist auch verdächtig, weil bei Amityville, da wurde ja auch nachher gesagt, okay, der Vater hat das übertrieben, die wollten damit Geld machen, aber Ed und Lorraine Warren waren ja auch dabei und die haben ja auch gesagt, da ist irgendwas in dem Haus, ne? Also, die sind da schon...
Aber das war halt auch deren Beruf und die sind damit berühmt geworden, ne? Also, die haben damit ihr Geld verdient, also...
Ja.
Weiß ich nicht, so.
Ja, und es ist natürlich auch eigentlich die Grundeinstellung, dass man das erklären kann.
Ja.
Das ist ja auch eigentlich das Nonplusultra.
Eigentlich also, das Ziel.
Genau. Mhm. Aber Ed und Lorraine Warren sind halt diejenigen, die sagen, ja, man kann es erklären, das ist ein Dämon. Und es ist ja klar, dass die immer wieder die gleiche Erklärung haben. Ne? Also, ja, wenn... Ja. Aber The Conjuring 2, der zweite Film, da geht es ja wieder um eine Familie, die in ein Haus eingezogen sind und von Dämonen heimgesucht wurden. Und das basiert natürlich auch wieder auf einer wahren Erfahrung von Ed und Lorraine Warren. Also die beiden, die haben echt, also für Hollywood ist das super, was die gemacht haben, weil es gibt so viele Filme.
Die hatten ein richtig krasses Leben.
Die hatten richtig krasse, die hatten ja auch mal, da war mal ein Fall, da hat hat jemand, ein 15-jähriger Junge, seinen Landlord umgebracht. Und dann hat er gesagt, er wusste gar nicht, was da passiert ist. Da wurde er von einem Dämonen besessen.
Aha.
Und das war auch seine Verteidigung vor Gericht. Und dann sind Ed und Lorraine dahin und haben dann für quasi gesagt, ja, ja, das war ein Dämone. Der hat das nicht selber gemacht.
Unglaublich.
Weil das war da auch in der Nähe, wo die gewohnt haben, weißt du? Da waren auch direkt wieder die beiden am Start. Okay, also The Conjuring 2 basiert auf The Enfield Haunting, also Enfield in England. Und das war 6 Jahre, also im echten Leben von Ed und Lorraine Warren, war das 6 Jahre, nachdem sie den Perrons in Anführungsstrichen geholfen haben. Ist einer Familie in England etwas sehr, sehr Ähnliches widerfahren. Das ist halt auch das Ding, ne? Dass von allen Leuten, die auch unabhängig berichten, die sagen, sie wurden zu Hause von Dämonen heimgesucht, die berichten ähnliche Geschehnisse. Das ist halt das, was ich auch irgendwie krass finde. Auch, ich meine, klar, heutzutage kann man das nachgucken, was ist da passiert. Dann könnte man das Gleiche sagen. Aber damals war das ja nicht so, ne? Auf jeden Fall, im August 1977 ist die Hobson-Familie in ein Haus eingezogen in England, in Enfield, und fing an, komische Dinge zu sehen und zu hören. Janet, die Tochter, die 11 war, sagt, dass sie eines Nachts wach wurde in dem Zimmer, das sie sich mit ihrem Bruder geteilt hat, und auf einmal gesehen hat, wie eine Kommode durchs Zimmer gerutscht ist, von ganz alleine. Dann ist ihr Bruder aufgewacht und hat das Gleiche gesehen. Dann haben sie ihre Mutter gerufen. Und Janet hat aber zum Beispiel auch gesagt, wir hatten irgendwie Angst, aber waren auch fasziniert. Weil die saß einfach in ihrem Bett, ne, und hat diese Kommode gesehen, wie die sich rumgeschoben hat durchs Zimmer.
Crazy.
Also die Familie gibt an, dass sie angefangen haben, kurz darauf immer wieder ein Klopfen zu hören. In verschiedenen Stellen im Haus. Und das ist wieder so eine Sache, ne? So, du hast ja auch alle möglichen Sachen im Kopf. Also du denkst ja darüber nach, was muss ich gleich noch machen? Was müssen wir heute Abend noch machen? Was essen wir zum Abendessen? Auf einmal hörst du ein Klopfen. Also weißt du, du hast ja eigentlich gar nicht den... Man sagt ja dann nicht direkt, ich gehe der Sache auf der Spur. Weißt du, du machst ja dann mit deinem Tag
du
weiter.
Du hörst das, denkst dir kurz, aber dann machst du einfach weiter.
Traust dir auch,
weil du dem keine Beachtung
nicht mehr
schenkst.
Genau.
Ja.
Und dann ist das aber halt immer wieder. Und dann haben das alle Familienmitglieder berichtet. Und dann ist das natürlich komisch, ne? Dass man im ganzen Haus irgendwie ein Klopfen hört.
Ja.
Und dann eines Tages wurde es so krass mit den Geräuschen im Haus und mit dem Klopfen im Haus, dass die Mutter dachte, dass Einbrecher im Haus seien. Oder dass Drifter im Haus irgendwo heimlich leben. Also Leute, die sich heimlich irgendwo im Haus einquartieren, im Keller oder im Speicher oder so und dort leben. Sowas gibt es ja, ne? Und dann hat sie die Polizei gerufen, weil sie wollte, dass die Polizei das ganze Haus durchsucht, um zu gucken, ob dort Einbrecher sind oder Drifter sind.
Gute Idee.
Genau, ja. Dann ist die Polizei gekommen, haben sie alles abgesucht, haben aber niemanden gefunden. Keinen Einbrecher, keinen niemanden. Und dann hat der Polizist selber gesehen, hat er selber ausgesagt, dass er gesehen hat, dass ein Stuhl hochgeschwebt ist und quer durchs Zimmer geflogen ist.
Sagt der Polizist.
Hat der Polizist ausgesagt, der von der Mutter gerufen wurde.
Der denkt sich sowas auf gar keinen Fall aus.
Nee. Und in dem Fall ist es halt krass, wie viele Zeugen es gibt. Denn nachdem der Polizist diese Aussage gemacht hat, kommen Journalisten zum Haus. Journalisten von The Daily Mirror haben berichtet, dass sie gesehen haben, dass Legosteine und Murmeln durchs Zimmer geflogen sind. Und wenn man sie anfassen wollte, waren die ganz heiß. Also das heißt, wir haben jetzt schon die Familie, den Polizisten und Journalisten. Über die Zeit... Also je weiter das ging, kamen mehr Journalisten hinzu und alle möglichen Nachbarn, Leute, die in dem Haus, die in der Nachbarschaft gewohnt haben, die bestätigt haben, dass sie Sachen gesehen haben wie gefaltete Kleidung, die auf einem Tisch gelegen hat, ist hoch in die Luft geschwungen worden. In leeren Zimmern, wo niemand drin war, hat man das Bellen von Hunden gehört. Die Lichter flackerten im ganzen Haus. Und dann auf einmal sind Groschen auf den Boden gefallen, die nirgendwo herkamen. Es ist einfach wie aus dem Nichts heraus ist ein Groschen auf den Boden gefallen. Hat sich ein Groschen materialisiert.
Oh Gott. Das ist ja nicht zu glauben.
Möbel, Leute haben gesehen, dass Möbel sich gedreht haben oder so umgekippt sind, ohne dass sie jemand angefasst hat. Dann, eines Tages ist das Krasseste passiert. Im oberen Teil des Hauses, in einem Zimmer im oberen Stockwerk, ist ein eiserner Kamin aus der Wand gerissen. Hat sich selber aus der Wand gerissen. Daraufhin wurden paranormale Experten aus aller Welt gerufen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und dann kamen natürlich auch Ed und Lorraine Warren. Mhm. Die beiden konnten dann endlich sagen, also alle anderen Experten konnten leider nichts feststellen. Das muss ich dazu sagen.
Tja, es waren auch keine Profis.
Genau. Dann kamen Ed und Lorraine und die haben gesagt, yep, hier ist auf jeden Fall ein Dämone, hier ist auf jeden Fall ein böser Spirit. Mhm. Und
wir kümmern uns drum.
Genau. Sie kümmern sich drum. In dem Film ist es dann wieder so, dass ein Exorzismus stattfindet. Mhm. Der hat aber wirklich in Wirklichkeit nicht stattgefunden. Ja. In Wirklichkeit, sagt die Familie, hat die Spukerei einfach irgendwann aufgehört. Okay. Nachdem die Warrens wieder weg waren und nachdem alle weg waren, hat es einfach aufgehört zu spuken. Und es gibt auch, also das Haus gibt es auch heute noch in England, das ist wie so, also da wohnen noch Leute drin, das ist wie so eine Doppelhaushälfte, so, also weißt du, also heute, das sieht so ganz normal aus eigentlich. Es gibt auch ein Bild aus dem Kinderzimmer von zwei von den Töchtern, was angeblich aufgenommen wurde, als eine der Töchter durchs Zimmer geschmissen wurde von diesem Dämon. Und auf diesem Foto sieht man halt, wie sie so mitten im Zimmer ist.
Oh Gott.
In der Luft, mit den Knien so angezogen. Und unten sitzt so ein Priester irgendwie sowas.
Oh,
der, glaube ich, gerade, ich weiß nicht, was da gerade abging. Aber ich habe das halt gesehen, dass sie das von YouTube genommen haben. Da dachte ich zuerst, das ist ein Video, aber das war, glaube ich, ein Foto. Und für mich ist es halt so, okay, das könnte sein, dass da gerade ein Mädchen durchs Zimmer fliegt. Oder es könnte sein, dass ein Mädchen von ihrem Bett gesprungen ist und in der Luft die Knie anzieht. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Auf jeden Fall. Könnt ihr das Foto ja auch mal angucken und sagen, was ihr denkt, was man darauf sieht?
Vielleicht haben die das auch immer inszeniert.
Ja.
Damit die gerufen werden, weißt du?
Ja, Ed und Lorraine, meinst du? Ja. Ja, das kann natürlich sein, ne?
Dann haben die geguckt, wo stehen so alte Häuser. Und dann haben die sich so, weiß ich nicht, irgendwas einfallen lassen. Und damit halt die beauftragt werden und somit Geld verdienen.
Ja, es kann natürlich sein, dass sie das jedes Mal inszeniert haben. Oder, was ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte, weil... Also die anderen Dämonologen, die zum Beispiel zu dem Enfield Haunting gekommen sind, da haben einige gesagt, dass sie glauben, dass die Kinder das inszeniert haben und die Familie. Also dass sie diese ganzen, dass das eigentlich Tricks waren quasi, das, was man da gesehen hat oder die Fotos, die sie zur Verfügung gestellt haben oder um das zu beweisen, was denen passiert ist, weißt du?
Ja, stell dir mal vor, dann haben die sich einfach einen Scherz erlaubt und haben da so ein Aufsehen erregt.
Aber was für ein Aufsehen, wenn du oben deinen Kamin aus der Wand reißt.
Ja, stimmt.
Um zu sagen, also weißt du, die haben das ja schon richtig. Also ich glaube schon, dass das dann nicht ein Scherz ist, sondern ein Betrug, um Geld zu machen. Weißt du, so richtig, die haben das so richtig. Oder vielleicht haben die das selber geglaubt, ich weiß es auch nicht. Oder das sind dann halt wieder die Erklärungen von Leuten.
Oder halt ein Dämon.
Auf welcher Seite sind wir? Ja.
Wir wissen nicht, was wahr ist.
Das ist halt schwer.
Du weißt auch nicht, was ich glauben soll.
Was jetzt hier genau passiert ist.
Keine Ahnung.
Nee, ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall sind das die beiden berühmtesten Fälle wegen der Conjuring-Filme.
Mhm.
Aber die beiden haben natürlich noch viel, viel mehr Filme, wie schon gesagt, die Annabelle-Doll.
Ja, das ist auch eine
krasse
Story.
Die haben die ja, ne?
Ja. Ich weiß, die haben ja ein Museum, also beziehungsweise das führt jetzt jemand anders, weil die ja beide gestorben sind.
Ja.
Und da ist auch diese Annabelle-Puppe in einem Kasten.
Kasten.
Weil die ist
die richtige, echte Annabelle.
Genau, weil die ist ja besessen von einem Dämon. Ja. Und damit der nicht rauskommt, ist die halt eingeschlossen, die Puppe, in einem Kasten.
Genau, und ursprünglich wurde die Puppe einer Krankenschwester geschenkt. Die hat die damit nach Hause gebracht, also im echten Leben.
Ja.
Hat die damit nach Hause gebracht. Und dann hat diese Puppe angeblich versucht, einen Freund von ihr zu würgen mitten in der Nacht und hat sich bewegt und die Augen haben sich bewegt. Und daraufhin wurden Ed und Lorraine gerufen und die haben sie dann netterweise mitgenommen. Ja, und angeblich ist zum Beispiel auch Leute, die im Museum waren und die Puppe nur gesehen haben oder die irgendwas mit der Puppe...
Die haben was Schlechtes über die Puppe gesagt.
Genau,
und da,
die haben was Schlechtes. Ja. Und dann hatten sie Nahtoderfahrungen oder sind in ganz krassen Unfällen auf einmal fast verwickelt worden, angeblich. Ja, die, die ganzen Geschichten, die mit Ed und Lorraine zu tun haben... Ist schon krass. Also ich würde ja mal gerne mit jemandem reden, der heutzutage sagt, ich bin ein Dämonologe oder ein paranormaler Wissenschaftler oder sowas.
Mhm.
Aber irgendwie auch würde es mir sehr viel Angst bereiten wahrscheinlich. Ja! What else do we have to talk about?
Hast du die neue Staffel You gesehen?
Ich habe angefangen, die zu gucken, aber noch nicht. Ich habe, glaube ich, erst die erste Folge gesehen.
Okay.
Du?
Ja, ich habe die gesehen. Mhm. Und ich sag dir aber eins, jemand, Brian Laundry lebt.
Okay.
Guck die Staffel zu Ende, dann weißt du, was ich meine.
Okay. Ja, es kam ja, was kam denn dann noch alles Mögliche raus bei Brian Laundry? Da musste ich an dich denken, weil ich habe so viele TikToks und Berichte gesehen, die gesagt haben, wait a minute. Plötzlich hilft der Vater mit, plötzlich findet man Überreste. Ja.
Tja, ist schon gut, wenn man Freunde bei der Polizei hat, als weißer Amerikaner. Nur so allgemein gesagt.
Das ist ganz allgemeine Aussage, nicht auf was Spezielles. Es ist ja auch gerade noch immer in aller Munde der Vorfall mit Alec Baldwin und dem Film. Und da habe ich auch einen mega interessanten Podcast von der New York Times drüber gehört, mit allen Fakten, die man bisher weiß. Und es ist echt, also sehr problematisch.
Das war hier auch diese Woche ein großes Thema.
Mhm.
Und da waren auch noch Waffenexperten in Talkshows und haben noch mal genau erklärt, wie das normalerweise abläuft am Filmset. Mhm. Und das ist wirklich so, du hast immer so einen Waffenmeister am Set, der hat die Waffen in seiner Obhut. Und dann lässt er sich erklären, was in der Szene passieren soll mit der Waffe, ob die jetzt nur gezeigt werden soll oder ob damit geschossen werden soll, wie oft geschossen werden soll, in welche Richtung. Der lässt sich wirklich alle Informationen geben, die er braucht. Und dann, wenn zum Beispiel dreimal geschossen werden soll, dann werden auch nur drei Platzpatronen reingetan in die Waffe. Und dann, wenn die Szene losgeht, übergibt er die Waffe an den Schauspieler. Dann wird das so gedreht, wie besprochen. Und er sagt dann halt auch, hier drei Schuss. Ne? So, er sagt das nochmal dem Schauspieler. Und dann, wenn die Szene vorbei ist, dann nimmt er die Waffe wieder an sich. Und das war's. Und also echte Munition hat nichts an einem Filmset verloren.
Und echte Waffen. Das war eine echte Waffe.
Ja, das mit den echten Waffen, das ist wohl so, weil bei zu manchen Waffen gibt es einfach keine Attrappe. Die gibt es nur in echt. Und die werden, das ist halt auch nicht so einfach nachzubauen. Mhm. Aber normal sind die so präpariert, dass da auch keine echte Munition mehr reinpasst.
Mhm.
Ja.
Ja, und in dem Podcast wurde auch gesagt, dass, also es gab halt, das, was jetzt im Nachhinein alles rauskommt, ist halt extrem, lässt halt die gesamte Produktion extrem schlecht aussehen. Und zum Beispiel, dass Tage vorher bereits Propguns auf einmal losgegangen sind. Das ist davor schon passiert.
Ja.
An dem gleichen Filmset.
Ja.
Da ist niemand verletzt worden, aber Waffen sind losgegangen, wenn sie nicht sollten. Und jemand hat sich gemeldet und hat eine SMS geschrieben. Die SMS gibt es, die gesagt hat, hey, ich mache mir Sorgen. Hier ist jetzt schon dreimal eine Patrone losgegangen, wenn sie nicht sollte. Und das wurde ignoriert. Dann, es war also es ist also quasi ein Indie-Film, also das Budget für den Film kommt nicht von einem großen Studio, sondern von privaten Leuten, die bezahlen. Deshalb ist alles ein bisschen, inklusive Alec Baldwin, deshalb ist alles, wird alles versucht, so billig wie möglich zu machen. Und zum Beispiel am gleichen Tag, als das passiert ist, hat die Crew, die gesamte Crew, protestiert.
Mhm.
Und das ist ja eine Union Crew, also das ist ja ein SAG-AFTRA-Film, also die sind alle Teil der Gewerkschaft, ja, müssen die auch sein,
ja,
haben protestiert, weil ihnen wurde gesagt, dass sie dort in dem Ort, wo das gedreht wird, in einem Hotel schlafen können nachts.
Mhm.
Dann am Set wurde ihnen aber gesagt, nee, ihr müsst wieder alle zurück nach Santa Fe oder wo auch immer das war, zurückfahren, ja, was über eine Stunde Fahrt ist,
no,
nach einem 16-Stunden-Tag. Und dann haben die protestiert und dann wurden denen gesagt, okay, dann geht. Und dann haben die ein neues Team geholt, die Non-Union sind, die weniger Geld kriegen,
mhm,
um die zu ersetzen, damit die keine Überstunden zahlen müssen, kein Hotel oder was auch immer. Und haben weitergemacht. Die junge Dame, die für die Pistole zuständig war, hatte gar keine Erfahrung damit und hat sogar in einem Podcast darüber geredet, dass sie Angst hat vor dem Job, weil sie noch nicht so viel Erfahrung damit hat, mit Patronen und Waffen. Aber dass Waffen überhaupt nicht gefährlich sind. Also einfach nur. Es ist einfach nur.
Ich habe auch gehört, dass die in der Mittagspause also mit echten Patronen auf irgendwelche Dosen geschossen haben.
Oh nein.
Ich weiß nicht, ob das,
das
stimmt.
Das kann doch nicht sein. Ja, und als sie die Szene, also als der Vorfall, der Unfall passiert ist, waren sie gerade in einer Kirche, also in der Szene. Und Alec Baldwin hat in der einer Reihe gesessen und sie haben die Szene nur geprobt,
mhm,
und er hatte die Waffe bereits schon in der Hand,
mhm,
und hat dann gesagt, okay, und dann hole ich mal meine Waffe so raus.
Oh.
Und hat die Waffe so rausgeholt und die Kamera war halt, musste gerade also verändert werden, damit sie diesen Schuss richtig,
aha,
kriegt, also den Kameraschuss. Und dann hat er mit dem Regisseur zusammen und dann mache ich das so. Und dann ist die Waffe einfach losgegangen. Die ist einfach losgegangen.
Oh mein Gott.
Und Halina wurde durch die Brust angeschossen,
mhm,
und der Regisseur hat ja auch irgendwie was abbekommen.
Ja,
durch
die Kugel ist durch sie durch.
Durch die Brust und dann durch die
und
Schulter
dann
von einem.
Wieder raus.
Überleg
auf
mal.
Den anderen.
Ja.
Einfach nur krass, ey.
Ja. Ja, aber weißt du, weil man denkt sich ja auch, also wie gesagt, wie wir auch in der letzten Episode schon gesagt haben, Alec Baldwin hat seinen Job als Schauspieler gemacht. Und aber wenn ein komplettes Team protestiert und vom Set wandert, weil sie nicht die Grundbedürfnisse bekommen und du als A-List-Schauspieler, du kriegst das Fünf-Sterne-Hotel und du kriegst das und du hast alles, du musst dir um sowas keine Sorgen machen, dann müsstest du eigentlich in Solidarität mit der Crew sein und nicht weiterdrehen. Und einen Tag Verzögerung in Kauf nehmen als Produzent.
Mhm.
Du müsstest eigentlich deinen großen Namen dafür einsetzen, dass diese Dinge durchgeführt werden. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch passiert. Vielleicht ist das auch passiert. Das ist ja das, was wir nicht wissen.
Ja, wissen wir
wer
nicht.
Wer weiß, wie er sich vielleicht für die Crew eingesetzt hat. Aber es sieht halt nicht gut aus.
Mhm.
Für alle Beteiligten.
Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall rechtliche Konsequenzen haben.
Auf jeden Fall.
Für gewisse
auf
Leute.
Jeden Fall.
Mhm. Mhm.
Ich glaube auch nicht, dass sie den Film zu Ende machen. Die haben ja bisher gesagt, die sind nur in Pause, aber also
die sind,
ich glaube nicht, dass irgendjemand Lust hat, sich den Film auch anzugucken. Also ich würde mir den auf gar keinen Fall angucken.
Nee. Uh-uh. Hätte ich mir nicht angeguckt, weil mich das gar nicht interessiert.
Mhm.
Das Thema im Wilden Westen wird geschossen.
Nee.
Aber
doch, was ist das Thema deines Films? Im Wilden Westen wird geschossen. Cool. Wow. Ja, aber manche Leute sagen, du hattest mich bei Wilder Westen. Ich bin dabei.
Ja, manche Leute lieben das.
Ja.
Ich eher nicht.
Ich eher auch nicht. Ja, okay, muss ich dann... Hast du jetzt You die Staffel schon zu Ende geguckt?
Ja.
Okay, also ist empfehlenswert?
Ja. Ich finde das super.
Okay, dann gucke ich mal. Ich habe gerade auf meinem Handy immer auf meinem letzten Flug noch The Morning Show geguckt. Guckst du das auf Apple TV?
Die erste Staffel habe ich gesehen, ja.
Mhm. Ist so ein bisschen soapy halt. Ne?
Ja,
ist
genau.
So ein bisschen jetzt nicht so. Ah, und Succession hat ja wieder angefangen.
Das gucke ich gar nicht.
Succession.
Ich habe es mal versucht, aber bin ich nicht so reingekommen.
Ja, gut. Dann hier habt ihr wieder unsere TV-Empfehlungen. Was anderes solltet ihr auch nicht gucken. Also außer das, was wir euch empfehlen.
Wenn ihr was gucken wollt, dann könnt ihr uns fragen, ob das okay ist.
Ja.
Ob wir das empfehlen.
Genau. Ihr könnt uns gerne eine Empfehlung schicken und wenn wir damit übereinstimmen, werden wir sie im Podcast weitererzählen.
Ja.
Fucking fine.
Gut.
Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Mhm.
Liebe Albträume, bis nächste Woche aus Dresden und Köln. Und denkt dran, nie vergessen. 5 Sterne, abonniert uns, erzählt euren Freunden, folgt uns auf Instagram.
Und wir waren ja letzte Woche bei Darf's ein bisserl Mord sein zu Gast. Hört da mal rein, da haben wir eine gruselige Geschichte erzählt.
Sabrina und ich haben eine Geschichte aus unserem wahren Leben erzählt. Und die beiden, es war auch total cool, mit den beiden Mädels zu quatschen. Und
genau, mit Franziska und Amrei. Folgt denen auch auf jeden Fall.
Mhm.
Abonniert auch deren Podcast.
Ich liebe den Podcast. Ja, große Podcast-Empfehlung. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung auch noch, wo wir gerade bei Podcast-Empfehlungen sind.
Gerne, dafür ist immer Zeit.
Radio Rental ist ein englischer Podcast.
Oh,
so für Leute, die gerne englische Podcasts hören. Radio Rental zum Thema Spooktober.
Mhm.
Also der Podcast ist so, der wird von Rainn Wilson gehostet. Das ist ein Schauspieler eigentlich, ein Comedian. Der hostet ihn quasi als Charakter, also als jemand, der hat einen Videoladen. Ne? Und dann sagt er immer, oh, du bist wieder hier für eine weitere Geschichte. Ich guck mal, was ich hier da habe. Und dann legt er eine Geschichte ein. Das ist dann aber jemand, der wirklich seine wahre Geschichte aus dem wahren Leben erzählt. Und ein paar Geschichten sind echt richtig krass. Also Leute, die Serienmördern entkommen sind oder Leute, die das Gefühl haben, sie sind in eine andere Zeitebene gesprungen.
Ich liebe und solche Geschichten.
Also alles so Mysterie, einfach so Geschichten aus dem wahren Leben, die irgendwie mysteriös sind oder irgendwie krass sind.
Damit hast du mich.
Ja.
Wilder Westen, nein. Damit hast du mich aber.
Sehr gut. Okay, dann gute Nacht nach Köln.
Und gute Nacht nach Dresden.
Danke, ich geh jetzt direkt schlafen.